Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn man durch so ein Fernrohr schaut, dass man eine sehr beschränkte Sichtweise hat. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen und diese Sichtweise so ein bisschen aufbrechen und so ein paar ganz neue Ideen hier reingeben. Ich weiß, ich habe das schon mal ausprobiert, wenn ihr mal so durch so ein Fernrohr schaut. Ja, dann merkt ihr, das ist ja meistens immer so, die Männer, die haben so einen Blick, ne? Die Frauen, die haben sowieso schon viel weiteren Blick, gell? Aber ja, dass man da einfach so ein bisschen schaut und man merkt, es ist einfach begrenzt. Und ja, was ich heute möchte, ist es einfach mal so ein bisschen aufbrechen, so ein paar ganz neue Gedanken reinbringen und uns vielleicht an diesem Punkt auch ein Stück weiterbringen. Weil es euch vielleicht mal aufgefallen, dass in der Welt Menschen leben, die denken ganz anders als du. Komisch, dass das so ist, ne? Und da gibt es Menschen, die leben in dieser Welt und die gucken auch auf unsere Gemeinde und denken, naja, die gucken auch so ein bisschen komisch, ne? Und denken auch so ein bisschen anders. Und ich glaube einfach, dass es ein Vorteil ist, sich einfach damit zu beschäftigen, um einfach den anderen so ein bisschen auch besser zu verstehen. Auch gerade wenn wir am Rheincafé sind, jetzt mit den Menschen unterhalten, bisher waren die Leute ja immer sehr friedlich. Ja, und sehr freundlich und sehr wohlgesonnen. Das kann sich auch mal ändern. Aber trotzdem ist vielen Menschen auch der Glaube eigentlich letzten Endes egal. Ja, und die fragen dann eben, wie gestern oder vorgestern, warum brauche ich Erlösung? Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und warum ist das so? Warum denken die Leute so? Und da möchte ich euch heute Morgen mit reinnehmen. Und habe dafür einen ganz besonderen Bibeltext ausgesucht, der besonders ist, aber auch sehr bekannt ist. Und ich möchte Ihnen heute eine kleine andere Sichtweise einfach da reingeben. Der Text steht in Lukas 15, Lukas 15, 1 bis 7. Ich lese nach der Neuen Genfer. Jesus sagt hier: Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagt er. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Und eins davon geht verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte euch zu Hirten ausbilden und zu Hirten machen. Und ich stelle mir vor, und ich weiß, dass ihr seid sehr, sehr gute Hirten. Das will ich unbedingt festhalten. Und ihr habt jetzt eure 100 Schafe. Und darüber freut ihr euch natürlich. Große Herde. Und da habt ihr aber eins unter diesen Schafen, das ist so ein bisschen anders als die anderen. Ne, das ist so, ja, wie soll ich sagen, bringt Unruhe in die Herde, ist manchmal so ein bisschen aufmüpfig, ne, denkt so ein bisschen anders. Und außerdem, dieses Schaf ist gar nicht gut gekleidet. Na, und jetzt stell dir vor, wenn du jetzt an deine ganze Herde denken müsstest und wolltest als Hirte, ja, müsstest du da nicht auf deine 99 guten Schafe achten? Das eine Schaf, was vielleicht nicht so da reinpasst, sollst du dieses Schaf nicht einfach gehen lassen? Und wenn ich jetzt da auf diese ganze Herde achte, müsste ich so als Hirte nicht denken? Was denkt ihr? Ne? Ist das nicht so? Und dass wir auch so denken? Du hast also da auf der einen Seite deine 99 guten, respektablen Schafe und dann hast du dieses eine Schaf. Wie gehst du damit um? Es heißt hier in dem Text, dass der Hirte das Verlorene sucht. Soweit klar. Ich denke, das ist uns bewusst. Und jetzt sage ich mir, okay, ich entscheide mich jetzt eine Stunde für dieses Schaf zu investieren, um es zu suchen, um es zu finden. Warum? Weil ich habe noch 99 andere Schafe. Ja, wenn ich diese 99 anderen Schafe zu lange alleine lasse, kommt jemand, der hat Hunger und der lässt sich schmecken. Ja, muss ich aufpassen. Ja, also kann ich jetzt nur eine Stunde investieren. Ja, ist es auch das, was der Text hier sagt? Es heißt hier, der gute Hirte sucht das Verlorene so lange, bis er es findet. Und wer es eine Stunde, einen Tag oder einen Monat? Es heißt hier, dass er so lange sich darum kümmert, bis er es findet. Und jetzt kommt das Einfachste, was ich heute Morgen sagen möchte. Und wenn ihr das mitnehmt, dann ist es schon gut. Ja? Verlorene Schafe sind verloren. Ich weiß, das ist sehr schwer, darum wiederhole ich es nochmal. Ja? Verlorene Schafe sind verloren. Und das ist das, was ein verlorenes Schaf ausmacht. Und was machen wir jetzt hier in Neuwied, wenn wir versuchen, ein verlorenes Schaf zu finden? Wir veranstalten ein Treffen für verlorene Schafe. Wir haben so ein ganz besonderes Treffen und wir machen große Anzeigen in der Zeitung. Ja? Rheinzeitung und Rundschau, ja, machen wir große Anzeige, Treffen für verlorene Schafe. Ja, und wir schreiben extra dazu, alle verlorenen Schafe sind herzlich willkommen und nach der Versammlung gibt es Tee und Gebäck. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie man verlorene Schafe findet. Warum? Weil es grundsätzlich ist, dass verlorene Schafe verloren sind. Ich möchte noch einen anderen Punkt anbringen, der es vielleicht ein bisschen deutlicher macht. Schafe gehen an verlorene Orte. Vielleicht kennt ihr das noch so, die Älteren von uns. Ja, die Älteren von uns. Also die Älteren. Ja. Es gab in christlichen Buchhandlungen, auch in vielen Häusern noch, dieses Bild, ja, wo ein Schaf am Abhang ist. Und es hat sich am Abhang verfangen und hängt da, ja, und kommt da alleine nicht weg. So, und dann kommt der gute Hirte, um dann dieses Schaf aus dieser bedränglichen Situation, wo das Schaf ganz kurz davor ist, abzustürzen, das Schaf zu retten an dieser Stelle. Ist uns das bewusst? Ja, und welche Haltung nehme ich da an dieser Stelle ein? Zu diesen verlorenen Orten. Ja, ich sage, danke, Herr, dass du mich nie an so einem Ort finden wirst. Und danke, Herr, dass ich nicht an solchen Plätzen bin. Bevor ich dich kennengelernt hätte, da wäre ich ja in diesen Club gegangen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du mich nie dort finden wirst. Herr, und ich habe über diese schrecklichen Dinge gehört auf diesem Festival und ich weiß, dass es dich traurig macht, weil ich möchte, dass du weißt, dass du mich nicht dort finden wirst. Und ich habe über diese Shisha-Bar gehört und es ist wirklich ein übler Platz, Herr, aber du findest mich dort nicht. Ist das nicht unsere Haltung? Aber weißt du, Gott liebt verlorene Schafe. Und deshalb geht er den Menschen nach. Und bei Gott ist es genau das Gegenteil. Weil Gottes Herz zerbrochen ist, weil er die Menschen liebt, möchte er gerade dort sein. Und ich glaube, wenn Jesus heute nach Neuwied kommen würde, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, er wird nicht mit großen Versammlungen anfangen, mit Mercedes vorfahren, große Halle mieten. Ja, vielleicht wäre er ein Freund aller Barmixer und würde auch in Clubs gehen. Sollten wir nicht gerade an den Orten sein, wo die verlorenen Schafe sind? Wenn du verlorene Schafe suchen willst und finden willst, dann läufst du auch Gefahr, verwechselt zu werden an dieser Stelle. Und ich habe ja manchmal so ein bisschen komische Ideen auch. Ja, manche können da nicht so ganz richtig mit umgehen. Aber hängt eben auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Aber ich habe neulich erzählt von meiner Stammkneipe, die ich hatte vor etlichen Jahren, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ja, wo die Gemeinde dann immer Schwierigkeiten hatte mit meinem frommen Fahrrad mit den vielen Aufklebern drauf. Weil, ja, ich war in der Bibelstunde, das war richtig, ne, aber mein Gemeindeleiter hatte dann anschließend Schwierigkeiten, weil er mein Fahrrad da gesehen hat. Aber ich hatte die Möglichkeit, dort in der Kneipe ganz viele Dinge zu machen, die eigentlich sonst gar nicht möglich wären. Ja, ich kannte die Leute hinter der Theke und damals, das war Ende der 70er Jahre, es gab super Traktate, also Traktate sind so fromme Zettel, ne, wo so Sachen draufstehen, ja, und wo ich dann einfach die Sachen auslegen konnte, gut gemacht von der Musik her, was wirklich gut gemacht war. Ich konnte das da auslegen. Ich konnte da meine Musik mitbringen, christliche Musik, ich konnte die da abspielen, in der ganz normalen, säkularen Kneipe. Wir hatten Plakate, da stand groß drauf, Jesus ist unser Herr. Und damit haben wir dann eingeladen zu unserer Veranstaltung. Das war direkt, wenn du in die Kneipe reinkamst, war das direkt vorne das Erste. Und ich kann nicht sagen, das Ding ist hängen geblieben. Ja, und da waren die ganzen Sprüche natürlich auf der Toilette, ne? Ohne Shit nicht fit und so. Ne? Ich habe dann so ein paar andere Aufkleber daneben gesetzt, ne? Jesus macht frei und so. Ja, aber es war eine Möglichkeit da. Und was lassen wir uns einfallen, um Menschen zu erreichen? Was lassen wir uns einfallen? Ich hatte eine Gemeinde im Westerwald und da hatte ich jetzt darüber nachgedacht, da hat einer gesagt, also das war eine Geschichte, kann ich auch nichts mit anfangen, bis heute nicht so richtig, aber es war interessant. Da sagte einer, Mensch, ich habe einen Freund, der jagt Grizzlies in Kanada. Und er hat Lichtbilder vorträgt dazu und erzählt auch von seinem Glauben. Ich habe gedacht, naja, kann sein. Ja, also ist nicht so meine Welt. Weißt du, was passiert ist? Der Abend kam, die Gemeinde war komplett nicht da. Ich war alleine da, noch einer und einer, der den Vortrag gehalten hat. Weißt du, wer da gesessen hat? Fast 40 Jäger. Konnte ich nichts mit anfangen, ja. Und ich hatte nachher auch leider keinen Draht zu denen gekriegt, weil es ist einfach nicht meine Welt. Ja, aber es war möglich, diese Leute zu erreichen, über ihr Hobby, über ihren Beruf, was die da gemacht haben. Ja, und welche Ideen haben wir? Und wie gesagt, ich erzähle ja manchmal so, ich mache ja manchmal komische Sachen auch. Na, ich habe verschiedene Jahre, Pro Christ ist, denke ich, bekannt, die Veranstaltung. Ich habe verschiedene Jahre da mitgearbeitet. Ich habe ja vor Ort mitgearbeitet, in verschiedenen Teams mitgearbeitet, in verschiedenen Bereichen auch, kannte mich also so ein bisschen aus. Ich weiß, von der anderen Stadt, die so ein bisschen größer war, da haben wir eine kleine Gemeinschaft gehabt, da haben wir, ja, die ganzen Gemeinden haben sich nicht getraut, wir als kleine Gemeinschaft mit 40 Leuten haben gesagt, wir nehmen das auf die Hörner. Wir haben die größte Halle der Stadt gemietet, ja, passten ungefähr so 3000 Leute rein, wir haben es ein bisschen kleiner gemacht, so viel ganz war da nicht da. Und wir haben das auf die Hörner genommen an dieser Stelle. Und ich habe gedacht, was kannst du hier im Westerwald machen? Wie kannst du da die Leute erreichen? Mit welcher Halle oder was kannst du machen? Und ich hatte die verrückte Idee und habe gesagt, was wäre, wenn wir mit Pro Christ in eine normale, säkulare Kneipe gehen? Was wird da passieren? Ich habe mit meiner Gemeinde drüber gesprochen. Wir waren uns auch relativ einig. Ich habe Kontakt aufgenommen zu so einem Kneipenbesitzer, habe da so eine Beziehung so ein bisschen aufgebaut, habe gesagt, Mensch, und wir kannten uns dann schon ein bisschen auch, und dann sage ich, Mensch, hör mal zu, wie wäre das, wenn wir hier so eine Veranstaltung bei dir hier machen? Das war eine Kneipe, wo auch dann Videoübertragungen waren für Formel 1, für Fußball, solche Sachen, also war schon bekannt dafür eigentlich. Dachte ich, Mensch, das wäre eine super Möglichkeit. Und sagte zu dem, weil er mich kannte, auch so ein bisschen, sagte er, Mensch, Uwe, überhaupt kein Problem, machen wir. Sag ich, ja, hör mal zu, das geht nicht einfach so. Ja, da können wir jetzt nicht einfach machen, das geht über eine ganze Woche und da kannst du nicht mit einer halben Woche sagen, so jetzt steige ich aus hier an der Stelle. Das müssen wir schon gut festsuchen. Weißt du was, ich bringe mal so einen Film mit von so einem Abend und wir gucken uns das mal an. Morgens zum Frühstück, die ersten waren sowieso schon in der Kneipe dann in der Zeit. Und dann haben wir eine Stunde pro Christ geguckt, inklusive Predigt, inklusive Aufruf. Ja. Und was sagt der Kerl? Klasse, Uwe, das machen wir. Und wir mussten das Ganze umstellen die Satellitenschüssel mussten wir umstellen. Die gehörte aber nicht ihm, sondern dem Lokal oben drüber. Ausländischer Mitbürger, der sehr heimatbehaftet war und seine ganzen Sender da eingestellt hatte. Und er sagte dann, ich habe schon mit dem gesprochen, für die Woche können wir das ganze Satellitending umstellen. Ja, alles da. Normalerweise eine ganz schwierige Sache. Ein super Ding. Das nimmt dann so alles so einen Lauf. Ja, und dann sagt mir die Gemeinde, ja, Uwe, ganz komisch, also es ist ganz komisch gelaufen, wir sollen ja eigentlich keine Geschäfte mit der Welt machen und so, ne? Und wenn wir jetzt da diese weltlichen Räume benutzen, das ist ja nicht in Ordnung. Und dass die jetzt da, also, ne, das ist uns zu unsicher, ja, für uns eine Nummer zu groß und wir wissen nicht und wir sollen mit der Welt nichts machen. Also, Uwe, wir möchten, dass du das ganze Ding wieder einstampfst. Sie wollten es dann auch nicht in der Gemeinde machen, weil das war dann auch zu aufwendig. Und Ende vom Lied ist, finde ich schade, aber auf der anderen Seite für euch vielleicht gut, ich bin nicht mehr in der Gemeinde, seitdem bin ich Christuszentrum Neuwied hier. Aber wir haben Möglichkeiten in dieser Welt. Ja, und wir sind drauf gekommen, verlorene Schafe, genau. Wo sind die Menschen? Ja, und wie versuchen wir, die Menschen zu erreichen? Und das finde ich so wichtig. Ja, und was denken wir darüber? Und wenn du verlorene Schafe suchen und finden willst, dann läufst du auch Gefahr, mit ihnen verwechselt zu werden. Und das ist Jesus auch schon passiert. Er wurde als Zöllner und Weinsäufer tituliert. Kannst du nachlesen, Lukas 7, 34. Weißt du, aber Gott liebt verlorene Menschen und deshalb sind ihm die Menschen auch nicht egal und deshalb macht ihm das nichts aus. Und wenn du jetzt anfängst, so verlorene Schafe zu suchen, ja, und dann findest du auch eins, was machst du dann als guter Hirte? Du dummes Schaf, wann willst du endlich lernen? 2 Wochen habe ich hinter dir hergesucht. Meine guten 99 respektablen Schafe muss ich alleine lassen. Ja, das bin ich hier kalt, nass und hungrig. Ja, 2 Wochen nach dir suchen, meine guten 99 respektablen Schafe. Ja, was mache ich dann? Ja, dann trete ich das Schaf erstmal, binde einen Strick um den Hals, ziehe es nach Hause, ja, und kann sich in der Ecke stellen und schämen. Ja, und manche Leute nennen das Evangelisation. Und manche nennen das Evangelisation. Weißt du? Und es ist sehr, sehr einfach, über die Sünde dieser Welt zu sprechen. Und wir machen das doch gerne so. Und es den Menschen immer wieder vorzuhalten, was sie falsch machen. Und dann kommt die Gegenreaktion. Ja, und wir sagen, endlich Verfolgung. Wir tun uns so leicht damit, aber vielleicht ist es viel schwieriger an dieser Stelle, mit den Menschen über die Liebe Gottes zu sprechen und sie ihnen zu zeigen. Ich habe vorhin von meiner Stammkneipe erzählt, wo ich ganz guter Gast war dann und wo ich mir manche Sachen auch erlauben konnte, auch als frommer Mensch. Und da war ein Abend ein Mensch da, ich habe mich auch gewundert, Herr, diesen Abend ist gar nicht so viel passiert und so. Na, und ich habe mit meinem Herrn dann anschließend nochmal gesprochen, nachdem ich dann zu Hause war. Und da hat er mir gezeigt, wie ein Mann da war, nochmal, das ist mir ja begegnet da, der da Liebe gesucht hat, ja, der bei Frauen im Arm war, der bei Männern im Arm war, der Nähe gesucht hat. Der, ne, und ich habe mich da hingesetzt, habe meine Beine verschränkt, habe ihn angelächelt, bin auch noch gebetet. Mensch, wie fromm bist du eigentlich? Und als ich dann zu Hause war, hat Gott mir gezeigt, wie stolz und arrogant ich bin, wenn ich diesem Menschen begegnet bin. Hätte ich ihn nicht einfach in den Arm nehmen können und sagen können, komm, setz dich zu mir, ich kenne einen, der dich wirklich liebt. Welche Einstellung haben wir zu den Menschen? Was ist uns wirklich wichtig und was sind uns die Menschen wert? Sind es für uns einfach nur Missionsobjekte? Ja, oder sind es Menschen, die die Gnade Gottes brauchen? Das heißt es hier im Text, was tut der gute Hirte? Der gute Hirte nimmt das Schaf erstmal so an, wie es ist. Und wisst ihr, das ist für mich eine unglaubliche Sache. Gott beugt sich herab, er hebt dieses Schaf hoch und nimmt es auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Und das müsst ihr verstehen, das ist ein verlorenes Schaf, beladen mit verlorenen Dingen. Es ist schmutzig, es hat Dreck am Stecken und alles Mögliche. Und Gott hebt es trotzdem auf. Und ich weiß, das ist nicht nur eine nette Theorie, sondern eine nette Idee von Gott, sondern Gott hat das in meinem Leben getan. Und Gott hat mich so sehr geliebt, dass er mir immer wieder nachgegangen ist. Und wenn nicht Menschen bereit gewesen wären, in meiner Heimatstadt in die Fußgängerzone zu gehen und da ihren Glauben zu bezeugen, dann würde ich hier heute vielleicht nicht stehen und immer noch umherirren. Und Gott ist bereit, jedem Menschen nachzugehen, selbst an den verlorensten Platz dieser Erde wäre. Was heißt das? Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Ja, wir sind nicht in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und es gibt da in unserem frommen Lager zwei Extreme. Ja, das eine, das sind so die Wochenendchristen. Ja, die kommen auch schon mal zum Gottesdienst und sagen, das Fromme ist ja gar nicht so schlecht und Jesus ist ja auch nicht so schlecht. Ja, aber mit ihrem Herzen hängen sie eigentlich an den Dingen dieser Welt. Ja, und Jesus soll so ein bisschen das Sahnehäubchen für ihr Leben sein. Die, ja, und die anderen, das sind die so ganz Frommen. Ne? Die beobachten diese Welt ganz genau. Und die wissen, Mord, Krieg, Terror, Pornografie, Rockmusik. Herr, es wird in dieser Welt immer schlimmer. Endzeit. Herr, Entrückung, hol uns endlich hier raus. Ja, und beide sind sehr extrem und schwierig auch. Und ja, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und die einen haben noch nicht so richtig abgeschlossen. Die haben bekannt, ja, erkannt, Jesus ist mein Heiland, aber nicht erkannt, Jesus ist mein Herr. Und die anderen, die sind schon so heilig, ja, und so fromm, ja, dass sie den Bezug komplett verloren haben. Ja, das war bei den Jüngern übrigens nicht anders in der Apostelgeschichte, wenn wir das da lesen. Letzten Endes, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, und letztens musste Gott Verfolgung schicken, damit sie sich endlich auf den Weg gemacht haben. Ja, die einen fallen auf die Nase und kriegen es einfach nicht richtig unter die Füße. Und die anderen, die schlafen und sind empört, wenn man sie weckt. Und von daher ist es wichtig, einfach aus dieser engen Gemeinschaft von Jesus herauszuleben, aber auch mit der engen Gemeinschaft mit Geschwistern dann zu haben. Und dass wir dann wirklich hingehen und Zeugen sind in dieser Welt. Ich habe etwas gefunden, das möchte ich euch ganz gerne mal vorlesen. Das hat jemand geschrieben kurz vor seinem Tod, der sich dann auch mit dem Leben und mit dem Glauben auseinandergesetzt hat. Und er hat gesagt, die Christen sollen nicht so feige sein. Ein Beispiel. In einem Betrieb gibt es 2 Kommunisten und ungefähr 50 Christen. Von den beiden weiß jeder. Die Christen kennen sich nicht einmal untereinander. Ich hätte noch vor einem Jahr nie den Mut gehabt, öffentlich so von Jesus Christus zu sprechen, wie ich es heute tue. Es gilt, durch ein überzeugendes, mutiges Bekenntnis gerade die anzusprechen, die dem Glauben noch fernstehen. Und das heißt ja, dass ich da in meinem Umfeld einfach ja, da Zeuge bin, aber eben auch das, wo wirklich die Not ist. Was sind wir bereit, da zu investieren an dieser Stelle? Ich erinnere da, ich habe gerade den Prospekt gesehen, ich finde das so klasse von den Schattentöchtern, da was zu machen. Zu tun einfach, ja, oder zumindest mal dafür zu beten und zu überlegen, was ist da möglich. Ich habe jetzt, als wir geheiratet hatten und unsere erste Wohnung gezogen sind, da war so ein Haus mit ganz vielen roten Lichtern direkt nebenan. Ja, und ich wusste genau, naja, es ist nicht so mein Auftrag, jetzt dahin zu gehen. Aber ich habe euch mehrfach von meinem Freund Ecke erzählt, der zwischen beim Herrn ist, der zum Glauben gekommen ist. Ich habe, glaube ich, schon länger erzählt, ne? Der hatte ein Drogenproblem, ist die Scientologen, ist er davon losgekommen, ist dann bei den Scientologen gelandet, ist da weg von den zum Zeugen Jehovas. Und ich habe ihn dann irgendwann mal aufgegabelt, ihr erinnert euch vielleicht, ihr habt die Story mal erzählt. Und er hat eine Ausbildung gemacht nochmal und studiert, weil er nicht auch sein Abitur geschafft hat. Und wisst ihr, was er gemacht hat, um sein Studium zu finanzieren? Er ist Taxi gefahren. Und er wurde dann öfters eingeladen von meinen Nachbarn, in Anführungsstrichen, die Damen hatten nochmal Bedürfnisse, dass ein Brötchen gekauft wird oder solche Sachen. Da haben sie einfach ein Taxi angerufen und sagt, hier, besorg uns mal. Ja, und eines Tages rufen sie dann in der Taxizentrale an. Wir möchten ganz gerne einen Taxifahrer haben, aber wir möchten nicht den, der so viel über Gott redet. Und Gott hat seine Wege und Gott tut Dinge. Was ist vielleicht nicht dein Platz, aber du kannst dafür beten. Und ja, Gott macht Dinge möglich. Gott macht Dinge möglich. Ich denke, es soll zum Ende kommen. Ich möchte noch mal sprechen kurz über die Sache da hier im Westerwald mit der Kneipe. Ich habe zu dem Eigentümer, also Pächter, längere Zeit Kontakt gehabt, vorher noch und hinterher auch noch. Etliche Wochen und Monate, jetzt habe ich ihn leider aus dem Blickfeld verloren, weil er dann auch weggezogen ist. Habe mich öfters mit ihm noch getroffen. Weißt du, was er mir gesagt hat, ist, Uwe, nur mit dir kann ich über Dinge sprechen, mit denen kann ich mit keinem anderen sprechen. Wenn mir Dinge anvertraut, die gehören auch nicht jetzt hierhin. Ja? Aber er sagt, ich weiß nicht, mit wem ich sonst reden soll. Er kannte viele Menschen, hatte viele Freunde. Ja? Aber er wusste nicht, wo soll ich hingehen? Mit wem kann ich wirklich, wenn es um die existenziellen Sachen des Lebens geht, mit wem soll ich reden? Und wo bist du? Und wo hat Gott dich hingestellt? Wo Gott möchte Gott dich gebrauchen? Ich weiß nicht, ob hier so ein verlorenes Schaf heute Morgen ist. Ich erzähle gerade keins. Ja, aber vielleicht hört es jemand. Aber wenn du auf der Suche bist, möchte ich dich einladen. Und vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Ja, aber du hörst, Gott hat Interesse an dir. Dann bete einfach und sag, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann offenbare dich so, dass ich es verstehen kann. Und dieses Gebet habe ich mit vielen Leuten, Menschen gesprochen, auf der Straße, in verschiedenen Situationen. Und ich habe erlebt, dass Gott an der Stelle eingegriffen hat. Ich muss das nicht machen, ich muss nichts bewegen, sondern Gott ist der Handelnde an der Stelle. Und uns möchte ich heute Morgen hier sagen, Gott liebt die Menschen und Gott liebt die Welt. Lass uns das neu bewusst werden, dass wir nicht an Kreislaufstörungen irgendwann kaputt gehen, weil wir uns um uns selber drehen. Gott liebt diese Welt und Gott möchte dich senden, Gott möchte dich gebrauchen. Wie auch immer, ich habe ja auch verschiedene Anstöße an der Stelle schon gegeben in meinen anderen Predigten, aber Gott will dich gebrauchen. Sei einfach offen dafür. Und vielleicht sagst du im Moment, ja, weißt du, Uwe, mein Christenleben, das ist im Moment so ein bisschen öde, das ist so ein bisschen eintönig. Ja, dann trag dich ein fürs Rheincafé hier. Du wirst Menschen kennenlernen, du wirst lernen, mit Menschen zu sprechen, du wirst mit Menschen beten. Ja, wir erleben das hier. Wir merken, wie Menschen, gestern war eine Frau da in Not und älter schon, und da hat sich jemand zu der Frau gesetzt, hat gar nicht viel gesagt, nur von ihrer Situation erzählt. Und dann wurde ihr gesagt, wurde sie gefragt, darf ich für deine Situation beten? Und die Frau sagt ja. Die Menschen brauchen Heil, die suchen das. Ja, und wir haben die Möglichkeiten dazu. Und dazu möchte ich dich einladen. Und nochmal, vom Anfang nochmal, denk nochmal an das Fernglas. Ja, wir haben manchmal so eine beschränkte Sicht, so eine einseitige Sicht. Ja, denk einfach drüber nach, nicht nur, jetzt kommt mir der komisch und er will nichts vom Glauben hören, etc., ja, sondern einfach mal überlegen, warum denkt er so? Was hat er vielleicht gerade erlebt? Mit ihm hat vielleicht noch nie jemand über den Glauben gesprochen oder er hat so ganz komische, fromme Leute kennengelernt. Kennt ihr auch, gell? Ja, ja, aber wer weiß, was da passiert ist. Aber sei doch offen an dieser Stelle und sei doch einfach da und sei präsent. Oh Gott, will dich gebrauchen. Amen.